Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen, dass du gekommen bist, uns begegnet bist und uns rausgeholt hast aus unserer Verlorenheit, aus unserer Dunkelheit. Und du hast uns nicht allein zurückgelassen, sondern du hast uns deinen Geist gegeben, der uns begleitet, leitet und führt, der uns deine Wahrheit aufschließt. Und wir bitten dich, dass das passiert, dass nicht meine Worte und meine Fehlbarkeit das sind, was hängen bleibt, sondern dein Wort, was tief in unser Herzen spricht und Wahrheit aufdeckt und auch Lüge aufdeckt, Herr. Wir bitten dich, dass du wirkst und dass du uns unsere Ohren und vor allem unser Herz aufschließt. Amen. Ich habe jetzt gestaunt, als ich die Blumenstraße hochgelaufen bin und die Bäume gesehen habe. Ich weiß nicht, wem das schon aufgefallen ist, aber es wird Frühling. Ja, ungewohnt, sehr ungewohnt, weil ich warte immer noch auf den Winter. Also geht es euch vielleicht auch so. Für mich ist das Jahr gerade erst gestartet. Irgendwie ist man noch am Anfang. Gerade eben war Silvester und jetzt sehe ich auf einmal schon rosane Blüten. Und das ist ein Stück merkwürdig, aber es hat mir geholfen, nochmal an eine Sache zu denken, nämlich wir stolpern so durch unser Jahr, oder mir geht es so, ja, ich weiß nicht, ob ich auch von dir sprechen kann, man stolpert so in das Jahr rein und ruckzuck ist schon ein Sechsteljahr, also 2 Monate ist schon um. Ja, und gerade eben hatten wir uns doch noch gute Vorsätze gemacht, gerade eben war doch wie so ein Neuanfang, ja, Neustart 2020, eine runde Zahl, vielleicht ist es für dich die Möglichkeit gewesen, mal zu sagen, jetzt geht's richtig los, in dem und dem Punkt möchte ich mich ändern, möchte ich neu aufräumen in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie das nach 2 Monaten aussieht, ob du überhaupt noch auf Spur bist, ja, oder ob deine Vorsätze, die du dir vielleicht vorgenommen hast, schon so ein Stück verpufft sind. Mir geht es allzu oft so, und deshalb mache ich mir eigentlich keine Vorsätze zum neuen Jahr, dass man allzu schnell wieder im Alltagstrott ist. Ja, dass man allzu schnell wieder in seinen alten Gewohnheiten drin ist und dort, wo vielleicht Veränderung dringend nötig wäre, man nur Stagnation erlebt. Also man tritt so auf der Stelle, wenn überhaupt. Und dabei muss das doch nicht so sein. Dabei wäre doch so schön, wenn man alte Gewohnheiten, die nicht gut sind, lassen könnte. Wenn man so einen Neuanfang machen könnte. Und ich möchte einsteigen in das neue Predigtthema. Ich habe mir vorgenommen, wieder eine kleine Reihe zu machen. Ich hoffe, das schnell sozusagen immer mal wieder dran zu sein oder das vorbereiten zu können. Das kostet ja ein bisschen Zeit, dass das wirklich eine Reihe ist und nicht so, dass man denkt, ach, 3 Monate her, was war das nochmal? Wir wollen uns mit einem Bibeltext beschäftigen, der auch von einem Neuanfang spricht und der uns zeigt, wie das Volk Israel einen Neuanfang geschenkt bekam und wie sie damit umgegangen sind. Und wie das vielleicht auch bei dem Volk, wie bei uns heute so war, dass Veränderung zwar notwendig war, aber sie es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen haben. Irgendwie das stagniert ist und irgendwie am Ende die Leute ganz desillusioniert waren. Und ich möchte mit euch das Buch Maleachi durchgehen. Maleachi. Ich habe 3 Themen geplant, mal sehen, ob das so klappt. Und ich möchte zum Anfang ein paar Hintergrundinformationen geben. Ja, ich sage auch gleich, wo ihr das findet, keine Angst, ihr dürft gern mitlesen. Maleachi ist ein komischer Name, kenne ich nicht aus unserer heutigen Zeit, das ist ein kleiner Prophet. Der ist nicht wirklich körperlich klein, sondern man nennt es so, weil er einfach kurz ist. Ja? Kurz heißt nicht schlecht, sondern prägnant. Maleachi 3 Kapitel, ihr findet das am Ende des Alten Testaments. Also vielleicht das letzte Drittel der Bibel aufschlagen, dann seid ihr vielleicht in Büchern, die euch bekannt sind, so Matthäus, Markus, Lukas, die Evangelisten, blättert da einfach zurück, bis ihr sozusagen das Buch vor Matthäus findet. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, das ist der Prophet Maleachi. Und der letzte Prophet, dieser letzte zeitlich auch letzte Prophet im Alten Testament, wird auch manchmal das Siegel der Propheten genannt. Ja, weil er wirklich wie so ein Siegel das abschließt und dann erstmal nichts kommt. 400 Jahre lang Schweigen. 400 Jahre lang, wo das Volk einfach ja, so vor sich hin lebt und den Eindruck hat, und es ist tatsächlich so, Gott spricht nicht zu uns. Ja? Wo sind denn die Propheten? Wo ist denn Gottes Wort? Und dann kommt wie so eine Explosion eigentlich, das Neue Testament und Jesus, erst Johannes der Täufer und dann Jesus kommt in die Welt und bringt Gottes Licht. Aber vorher Malachi. Und wir möchten das gemeinsam aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt das inzwischen gefunden. Und ich möchte den ersten Vers lesen. Malachi Kapitel 1, Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Wer an wen spricht, ist relativ klar. Der Prophet Malachi an das Volk Israel. Was sagt er? Es steht hier ein Ausspruch, Wort des Herrn. Und Malachi macht gleich zu Beginn deutlich, es ist nicht ich, der jetzt spricht, sondern es ist Gott. Gott spricht, kein Menschenwort. Ja, es ist das Wort des Herrn. Malachi benutzt unglaublich oft den Begriff der Herr Zebaoth. Das heißt auf Deutsch der Herr der Herrscharen. Ja, Gott, der Mächtige, der in Kontrolle ist, ja, der himmlische Heere kontrollieren kann. Ein Herr der Herrscharen. Es ist also kein Hirngespinst Malachis, was er sich selbst ausdenkt, sondern er hat eine göttliche Offenbarung für das Volk. Und das ist nicht leicht. Ich denke, keiner von uns hat so eine Last verspürt wie dieser Malachi oder wie die Propheten, wirklich ein Wort des Herrn für ein ganzes Volk haben zu dürfen oder zu müssen und es dem Volk zu sagen. Es ist eine Bürde, es ist eine Last und man könnte das erste Wort, dieses Ausspruch auch übersetzen mit Last. Ja, eine Last, die Gott mir gibt, eine Bürde, eine Verantwortung für das Volk. Das, was Malachi mitzuteilen hat, ist kein Schulterklopfen. Es ist kein Lob, sondern es ist was Schweres. Es ist was, was von Bedeutung ist für das Volk. Und was diese Last ist, das möchte ich gern mit euch durchgehen. Aber dazu ist es wichtig, ein bisschen was zum Hintergrund zu verstehen. Ja, wir wollen uns anschauen, was war das für eine Situation, die Malachi gesprochen hat, damit wir überhaupt dieses Buch verstehen können. Und ich bitte da mal die Bilder einzublenden. Ich sage immer, wenn es weitergeht, das Volk Israel war an einer speziellen Situation. So wie wir vielleicht zum Jahresanfang so einen Neuanfang manchmal wagen, war das für das Volk Israel. Aber es war ein viel größerer Neuanfang für das Volk, als es für uns am Jahresanfang ist. Ich möchte das vielleicht, weil das bessere Worte sind, als ich die formulieren könnte, vorlesen, eine Verheißung, die im 5. Mosebuch steht. Denn da steht über das Volk, und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden, und er wird sich über dich erbarmen, und er wird dich wieder sammeln, und aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr dein Gott dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben. Was war passiert? Das Volk Israel hatte versagt. Ja, sie hatten gesündigt gegen Gott, sie hatten sich aufgelehnt gegen Gott. Und das, was Gott ganz am Anfang schon verheißen hatte, war eingetroffen. Er hat gesagt, wenn ihr euch abwendet von mir, dann wird eine gottesfeindliche Macht kommen und euch zerstreuen. Ja, ihr werdet vernichtet werden. Ja, Jerusalem war eingenommen worden, der Tempel war zerstört worden und das Volk war weggeführt worden in ein fremdes Land. Fremde Kultur, fremde Götter, fremde Umgebung, es war einfach das Aus für das Volk. Aber da war diese Hoffnung, vielleicht das erste Bild, ja, das Volk wurde ins Exil geführt. Aber da war trotzdem Hoffnung, denn Gott hat da auch ein Versprechen gemacht, das, was ich gerade gelesen habe. Es wird eine Rückkehr geben. Er wird sich wieder zuwenden dem Volk. Es wird einen Neuanfang geben. Und genau das passiert, nächstes Bild, als ein neuer König kommt, eine neue Macht. Man sieht es hier, das wurde gefunden, ja, archäologisch, die Rolle des Kyros, wo draufsteht, dass dieser König dem Volk Israel erlaubt, zurückzukehren. Ja, und den Tempel wieder aufzubauen. Das war das Versprechen, was Gott gegeben hatte. Und das passiert tatsächlich. Nächstes Bild. Der Tempel wird wieder neu errichtet. Und unter dem Priester Esra finden, damit ihr das auch zeitlich einordnen könnt, 457 vor Christus das erste Mal wieder vollumfängliche Gottesdienste statt im Tempel. Und damit nicht genug, ein anderer großer Mann, Nehemia, kehrt zurück und stellt um 444 die Stadtmauer, nächstes Bild, wieder her. Ja, das Volk erlebt ein großes Wunder, große Neuaufbrüche. Ja, innerhalb von kurzer Zeit wird die Stadt sozusagen wieder geschützt, ist der Tempel wieder da, Gottesdienste können stattfinden. Und ich glaube, da war eine große Euphorie da. Das Volk war begeistert. Ja, jetzt kann es endlich wieder losgehen. Gott hat sich uns zugewendet, viel Grund zur Freude. Und sie hatten das so gespürt, wahrscheinlich und erlebt und erwartet, jetzt wird alles gut. Jetzt wird Gott sich uns zuwenden. Aber leider hält diese Begeisterung nicht lang an. Denn schon nach ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten merkt das Volk, es ist nicht ganz so leicht, wie wir uns das gedacht haben. Denn der Erfolg blieb aus. Ja, es waren Bedrängnisse, andere Völker, die sie überfallen hatten, die sie bedrückt hatten, Missernten. Und sie haben sich gefragt, wo ist Gott eigentlich? Ja, wo ist Gott in unserer Zeit? Wir dachten, es geht jetzt neu los. Sie waren desillusioniert. Sie waren ein Stück halbherzig geworden in dem, was sie taten. Ja, und ihr ganzer Gottesdienst, der schon noch durchgeführt wurde, war aber zu Ritualen verkommen. Ja, man hat halt die Opfer gebracht, weil es so dazu gehörte. Man hat das schon getan, was Gott forderte, aber nicht mit ganzem Herzen und nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist eigentlich das aus dem Blick geraten, was Gott wollte. Nämlich ein Volk, was ihm mit ganzem Herzen nachfolgt, was ihm wirklich ganz zur Verfügung steht, was seine Gebote ernst nimmt. Und auch die Priester, also die Leiter des Volkes, hatten versagt, hatten sich bestechen lassen vom Volk, haben einfach Dinge gebracht, Gott, die absolut unwürdig waren für ihn. Sie hatten ihr Herz verloren. Und alles, was geblieben war, waren irgendwie hohle Rituale, eine Religion, die sie gelebt haben. Ein stolzes Herz hatte Einzug genommen, ein Herz, das mehr auf den eigenen Vorteil bedacht war als auf Gottes Ehre. Aber die gute Botschaft ist, trotzdem hat Gott das Volk nicht aufgegeben. Ja, trotzdem sendet er ihnen diesen letzten Propheten, Malachi. Und um das Jahr 430 ungefähr, ja, vor Christus, spricht er als letzter Prophet zu dem Volk. Und er will sie mit Leidenschaft zurückbringen. Und sein Ruf ist, und das habe ich als Titel der Predigtreihe nächste Folie genommen, verliere nicht dein Herz. Ja, verliere nicht dein Herz. Kehre um zu deinem Gott, richte dein Herz wieder neu auf deinen Schöpfer. Und Malachi tut es sehr eindringlich und ich glaube, es kann auch ein Appell an uns sein. Und mit dieser Einführung heute und dem ersten Text, den wir lesen wollen, möchte ich auch diesen Appell an dich geben. Vielleicht ist auch dein Christsein, ja, oder deine Religiosität ein Stück eingeschlafen oder vielleicht ein Stück Enttäuschung da. Lass diesen Appell auch an dich ran. Verlier nicht dein Herz, kehre um zum lebendigen Gott. Und jetzt muss ich, gehe im Positiv ran, ich begeistere jetzt die, die Struktur lieben und die anderen bitte ich einfach durchzuhalten. Ich möchte euch die Struktur des Buches präsentieren, weil ich so auch die Predigten aufbaue, okay? Also auf der nächsten Folie sehen wir die Struktur und Malachi ist schön strukturiert, ja? Also viele biblische Bücher, wir lesen die so von vorn nach hinten, aber die haben einfach Sinn, die haben eine Struktur, ein Muster drin, dass die Leute das auch wirklich verstehen und merken konnten. Und das, was Malachi beschreibt, hat die Struktur, dass er am Anfang und am Ende immer das gleiche Thema bringt. Also er wiederholt bewusst. Am Anfang kommt ein Thema, das kommt am Ende nochmal. Dann kommt ein zweites Thema, das kommt davor nochmal und so weiter. Ich zeige euch, wie das aufgebaut ist für die Experten. Das ist ein Chiasmus, ja, ein Chiasmus vom Buchstaben Chi, das ist so ein X. Ja, so kann man sich das vorstellen, symmetrisch gespiegelt. Und das erste Thema, was er bringt, ist, er mahnt es an, Volk, ihr habt ein falsches Gottesbild. Ihr habt eine falsche Sicht auf Gott, denn ihr sagt, Gott ist nicht liebevoll genug. Gott liebt uns nicht. Ganz am Ende von Malachi kommt wieder, ihr habt ein falsches Gottesbild und sie sagen, Gott ist nicht radikal genug. Ja? Gott straft nicht genug. Dann geht er weiter, nächstes Thema, ich habe es A und A' und B' genannt. Er mangelt an oder er bemängelt, ihr habt einen halbherzigen Gottesdienst. Ihr bringt einfach schlechte Abgaben, schlechte Opfer. Am Ende, also davor, wieder halbherziger Gottesdienst, ihr bringt keine Abgaben. Ja, ihr bringt nicht das, was die Priester zum Leben brauchen. Weiter, es geht in der Mitte sozusagen des Buches um irreführende Priester, ja, um den Priesterdienst und dann auch, wie die Priester gereinigt und wiederhergestellt werden, ja, also wie Gott eingreift und das wieder gut macht. Und so eine Struktur hilft uns jetzt zu verstehen, ja, wenn man sich das einmal anschaut, worum geht es Malachi eigentlich? Denn ein Thema steht in der Mitte, was nicht nochmal wiederholt wird, worauf alles abzielt. Und wir sehen das, aus einem falschen Gottesbild entsteht ein falscher Gottesdienst, ja, weil ich ein falsches Bild von Gott habe, handle ich falsch und das führt schließlich zu dem, was in der Mitte steht, ich bin Gott untreu. Und nicht nur Gott, sondern auch den Menschen. Und darum geht es Malachi im Kern. Er bemängelt die Untreue des Volkes zu Gott und untereinander. Und ich möchte drei Predigten machen, einmal über das falsche Gottesbild, den falschen Gottesdienst und über das Thema Untreue Gott und Mensch gegenüber. Und wir fangen heute an, ja, also das zur Struktur, wir machen es schnell weg. Verlier nicht dein Herz. Das erste Thema ist das falsche Gottesbild des Volkes. Und ich möchte euch jetzt mit reinnehmen in den ersten und letzten Text sozusagen. Und wir wollen uns anschauen, wie hat das Volk falsch gedacht und wie können wir daraus lernen, richtig zu denken. Ja, seid ihr noch fit? Das war die Einleitung. Jetzt muss ich mich beeilen. Nee, wir schaffen das gut. Wir lesen den Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Gott beginnt seine Botschaft mit einer Aussage. Er sagt, ich habe euch geliebt. Und die Antwort des Volkes zeigt auch ihre Einstellung. Sie sagen, worin denn bitte schön, Gott, hast du uns geliebt? Gott, wir sehen deine Liebe nicht. Alles, was wir sehen, ist, dass uns schlecht geht, dass wir Druck haben von außen. Wir leben unter heidnischen Statthaltern. Ja, es gibt nicht genug Essen, die Ernten fallen aus. Wo liebst du uns bitte schön, Gott? Wo ist deine Liebe? Und es gibt vielleicht auch in unserem Leben Situationen, wo Gott sehr weit weg scheint. Wo er sagt vielleicht, ich habe dich geliebt und wir fragen, wo denn bitte schön? Wo, Gott, bist du gerade? Ja, und wir denken, es ist zwar ein Gott der Liebe, aber seine Liebe scheint nicht fassbar zu sein. Wo ist er denn gerade in dem, was mir passiert? Vielleicht kennst du das ja auch. Und wie antwortet Gott dem Volk? Vielleicht erstmal nicht so, wie wir gedacht haben. Wir lesen weiter. Gott sagt, hatte Jakob nicht einen Bruder, Esau? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über Israel hinaus. Wie ist Gottes Antwort auf diesen Vorwurf? Du hast uns nicht geliebt. Er sagt, schau in die Vergangenheit. Ja, es geht hier um das Volk und er sagt, erinnert euch an eure Geschichte. Wo kommt ihr her? Gab es da nicht mal zwei Brüder, Jakob und Esau? Und was hatte euer Stammvater, der Jakob, denn eigentlich für Vorzüge? Ja, war er besser als Esau? Wer die Bibel kennt, muss Nein sagen. Jakob war nicht besser als Esau. Menschlich gesehen war Esau an erster Stelle. Menschlich gesehen war er der Erstgeborene und eigentlich auch der Aufrichtigere von beiden, wenn man ehrlich ist. Und dennoch beschließt Gott, einfach so, weil er das kann, weil er Gott ist, den Segen an Jakob zu geben. Ja, er erwählt Jakob einfach so aus diesen beiden Brüdern und sagt, dich werde ich zum Stammvater für mein Volk machen. Für deine Nachkommen wird dieses Versprechen gelten, was ich Abraham gegeben habe. Du, durch dich und deine Nachkommen wird die ganze Erde gesegnet sein. Esau aber hasste er. Und es ist vielleicht komisch, wenn wir das lesen und wir fragen uns, wieso, wie kann das sein, wenn ich später lese von Esau, dann ist er eigentlich ein sehr gesegneter Mann. Ja, wenn ich weiterlese, dann hat er sehr viel Besitz bekommen. Er ist sogar ein moralisches Vorbild, wenn wir reingucken. Er ist aufrichtig, er vergibt Jakob. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man schnell zwei Dinge. Ja, Gott liebt Jakob, Gott hasst Esau. Man könnte das auch übersetzen, ja, und es passt an dieser Stelle besser. Gott bevorzugt bewusst Jakob und er erwählt sich nicht den Esau. Er bevorzugt Jakob einfach so, dass er sagt, aus dir will ich das Bundesvolk schaffen. Und zweitens, wenn man weiterliest, wird auch klar, es geht eigentlich gar nicht um Jakob und Esau, sondern um die Völker. Es geht um Israel und Edom. Edom, ja, die Edomiter als Nachkommen von Esau. Und Israel wurde Gottes Volk. Ja, Gott hat sie einfach so erwählt, nicht weil sie besser waren, sondern einfach, weil er wollte. Und sie werden ein Volk, was eine Beziehung mit Gott führt, wo Gott zeigen will, so lebt man mit mir. Sie werden ein Volk, was das Wort Gottes empfängt. Sie werden ein Volk, aus dem der Messias schließlich kommen wird, der Retter. Ja, das hat Gott in seiner Souveränität beschlossen. Edom aber, wenn man sich die Geschichte anguckt, dann wird es klar, warum sie gehasst werden. Sie sind die Erzfeinde für Israel. Sie sind ein Volk, was Israel wo immer möglich behindert, sich immer in den Weg stellen. Sie sind ein Volk, was durch Gottlosigkeit, durch Streitsucht, durch Schadenfreude und Spott gegen Israel auffällt. Ja, und was schließlich dazu führt, dass Gott sagen muss, ihr seid ein Volk, was in die Geschichte eingeht als Volk, was Gott verwünscht hat. Und die Israeliten fragen, ja, wo Gott hast du uns geliebt? Seine Antwort ist, schaut zurück. Ihr seid mein Volk, ihr seid mein erwähltes Volk. Allein, dass ihr existiert, ist ein Beweis meiner Liebe. Schaut euch die Edomiter an. Ja? Sie sind verworfen, sie haben keine Chance. Aber euch habe ich rausgesucht, um eine Beziehung zu führen. Eine Beziehung zum heiligen Schöpfer der Welt. Und vielleicht auf uns übertragen. Du fragst dich, wo ist die Liebe Gottes in meinem Leben? Wo hat er mich geliebt? Ich sehe das nicht. Und ich gebe dir den gleichen Tipp wie Mariachi. Schau zurück, schau zurück. Gott hat dich geliebt. Ja, er hat es bewiesen. Vor 2000 Jahren erbringt er den Liebesbeweis für dich. Nämlich da, wo er selbst als Mensch in unsere Welt kommt. Und er sagt selbst, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Diese Liebe gibt uns Gott, ja, durch Jesus Christus. Wir haben das gesungen, wir haben es in so vielen Liedern zum Ausdruck gebracht. Wir haben nicht mehr von Gott, was er uns geben kann. Ja, er hat nicht mehr, als sich selbst zu verschenken, seinen eigenen Sohn zu senden. Und vielleicht, wenn wieder die Frage hochkommt bei dir, Gott, ich spüre deine Liebe gar nicht, ich fühle die gar nicht, ja, dann denk doch zurück, schau zurück ans Kreuz, ja, und schau zurück, was du Gott bedeutest, was er bereit war zu geben für dich. An Golgatha hat er dir gezeigt, ich liebe dich, ja, und er spricht dir das zu, wie Mariachi auch. Ich habe dich geliebt. Die erste Lektion aus dem Mariachi-Text ist also für mich und vielleicht auch für dich, vergiss nie deine Vergangenheit. Ja? Vergiss nie die Vergangenheit. Und wenn du zurückschaust, ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben Punkte siehst, wo du gesegnet worden bist und wo Gott an dir gehandelt hat und dir was geschenkt hat, und zu oft, zu leicht vergessen wir das. Behalte das bitte im Gedächtnis und erinnere dich dann dran, wie viel wert du Gott bist und wie er an dir gehandelt hat. Schön und gut, ja, so ist das vielleicht angekommen bei dem Volk und trotzdem bleibt ein Groll in ihrem Herzen. Weil, und wir lesen das am Ende von Mariachi, ihr Gottesbild ist an einigen Stellen trotzdem noch verschoben. Die sagen, schön gut Gott, du hast uns geliebt, ja, aber wo bist du denn jetzt? Wir brauchen dich doch jetzt, ja, wo zeigt sich deine Liebe in meinem heutigen Leben, nicht nur in der Vergangenheit? Wir lesen, bitte blättert einmal um, Kapitel 3, Vers 13. Und wir sehen hier in Mariachi immer so wörtliche Rede, ja, wo Gott was sagt und das Volk antwortet. Gott sagt, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir denn gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist denn der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscharen? Soweit erstmal. Ich staune über Gott in diesem Absatz. Ja, ich staune über seine Geduld. Da sind Leute, die sind einfach anmaßend und frech gegen ihn. Ihr lest das, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Ja, das ist ja wie ein trotziges Kind. Ja, man kommt ins Zimmer und das Kind isst die Schokolade, die es nicht durfte. Und dann sagt, hast du die Schokolade gegessen? Nein, nein, ich doch nicht. Ja, wischt sich noch den Mund ab. Und die Leute sagen, wo haben wir denn schlecht gegen dich geredet? Dabei wissen sie es genau. Ja, sie sagen, es bringt nichts, dir zu dienen. Wie sind die Menschen einzuschätzen? Ja, was sind das für Leute? Es sind, glaube ich, Leute, die sich für Gott einsetzen, die immer schön ja, ihren kleinen Dienst tun, vielleicht in den Gottesdienst gehen, zu Ostern, zu Weihnachten, wenn es angemessen ist, auch in die Kollekte tun, ja, sich einbringen, aber am Ende trotzdem enttäuscht sind. Am Ende trotzdem irgendwie leer zurückbleiben, weil sie sich fragen, was bringt mir das denn? Ja, ich gebe so viel, ich bringe mich ein, am Ende kommt nie was zurück. Ist mir Gott nicht was schuldig, jetzt wo ich so viel getan habe? Und man sieht das, die Leute haben wirklich viel gegeben. Ja? In dem Text steht, sie haben sogar Buße getan. Ja, das lief damals so, man zieht sich so einen alten Sack über, ja, einen Kartoffelsack, Sacktuch, noch Asche drüber gestreut, ja, und dann tut man Buße, man zeigt das auch körperlich. Und die Leute sagen, wir haben getrauert, Gott, wir haben sogar Buße getan, aber nichts bringt es. Ja? Nichts bekommen wir zurück. Und vielleicht zeigt das auch ein Stück, was das eigentliche Problem ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das Problem die eigentlichen Handlungen sind, sondern dass es eigentlich nicht wirklich um ihr Herz geht, sondern dass sie, was sie tun, ist, dass sie eine äußerliche Religion aufrechterhalten. Ja, einfach nur die Taten tun, weil man es eben tut, aber nicht wirklich mit dem Herzen dabei sind. Ihr Problem ist, dass sie versuchen, Gott zu manipulieren. Am Ende ist es pures Heidentum eigentlich. Ja, also ich gebe was rein, ja, ich tue was für Gott und er schuldet mir was. Wie in Automat, ja, ein Cola-Automat, du steckst was rein und es kommt was raus. Und wenn ich Dienst gebe, wenn ich mich für Gott einsetze, dann wird was rauskommen, nämlich Segen. Aber sie geben ihm nicht wirklich das, was er braucht, ja, oder was er von uns verlangt, das ist vielleicht besser gesagt. Das, was Gott von uns verlangt, ist Furcht, ja, dass wir wirklich in Ehrfurcht vor ihm sind, unsere Liebe, unsere Hingabe und Ehre. Ja, er möchte geehrt werden durch unser Leben. Jetzt ist es leicht, die Israeliten dafür zu verurteilen. Wenn ich ehrlich bin, entdecke ich diese Haltung auch in meinem Leben. Ja, und wenn du ehrlich bist, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du dich ja schon jahrelang irgendwie abgerackert. Vielleicht hast du dich auch nicht abgerackert, aber immerhin deine christlichen Pflichten erfüllt. Ja, bist regelmäßig immer mal in Gottesdienst gegangen, hast auch mal was gespendet. Und irgendwann fragst du dich, wann kommt denn was zurück? Ja, Gott, wäre es jetzt nicht mal angemessen, dass das oder das Problem geklärt wird? Ja, wo bleibt denn die Heilung, nach der ich mich sehne, nach der ich bete? Wo bleibt denn der Erfolg in meinem Leben? Wo bleibt denn die Beziehung vielleicht, nach der ich mich sehne? Ich habe doch jetzt so viel gegeben. Jetzt bist du doch mal dran. Und schnell kommt vielleicht auch bei uns dann irgendwann der Gedanke hoch, es lohnt sich nicht wirklich, Gott zu dienen. Es lohnt sich nicht. Und die Israeliten gehen noch weiter. Und wir lesen das im Vers 15. Sie sagen, und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und sie machen Gott einen Vorwurf. Sie sagen, die Frechen, ja, die gottlos handeln, denen es völlig egal ist, was du willst, Gott. Die einfach so in den Tag reinleben, ihren Lüsten folgen und sich nehmen, was sie wollen. Denen geht's doch gut. Ja, und wir haben getan, was du wolltest, uns geht's schlecht. Und die haben alles, was sie wünschen. Ja, warum sollten wir nicht auch so leben? Warum sollten wir nicht auch das Ganze mit Gott sein lassen und einfach Nein leben? Ja, denen geht's doch besser als uns. Und vielleicht fragst du dich das auch manchmal, ja. Vielleicht in der Schule, meinen Klassenkameraden, die spicken immer, ja, die schreiben immer ab in Arbeiten. Und es passiert nie was. Der Lehrer erwischt vielleicht mal einen im Jahr. Ja, und immer haben die eine bessere Note. Ich lerne und habe immer eine schlechtere Note, weil ich ehrlich sein will. Oder vielleicht als junger Mensch, wo du dich fragst, warum soll ich bitte noch länger warten, ja, auf einen Partner? Ich habe so eine Sehnsucht danach. Warum sollte ich mir nicht einfach einen Menschen nehmen, der es mit Gott nicht so ernst nimmt? Ja, da finde ich wenigstens jemand. Ja, oder warum sollte ich nicht schon jetzt mit dem zusammenleben? Ja, was bringt das denn? Die anderen machen das doch auch und es geht denen gut. Oder ja, wenn man sich fragt, warum sollte ich nicht ein bisschen lügen auf der Arbeit, wenn es meiner Karriere gut tut. Gott juckt es doch eh nicht. Ja, die anderen kommen doch auch davon. Und innerlich schwingt der Vorwurf mit: Gott, du bist nicht radikal genug. Ja, dir ist es egal, wie die Leute leben. Es ändert eh nichts am Ende. Und das Problem ist, was dahinter steckt, dass sie eigentlich an dem vorbeileben oder wir auch oft mit dieser Einstellung, wenn wir die haben, worum es Gott eigentlich geht. Gott wurde für uns zur Erfüllung unserer Ziele. Ja, und wir haben vielleicht nie wirklich gelernt, Gott zu vertrauen, dem Herr der Herrscharen, auch wenn es nicht so läuft, wie wir denken. Einfach zu vertrauen, weil wir wissen, er ist Gott. Ja, und er hat alles doch in der Hand. Er weiß schon, was gut ist. Und das zweite Problem bei diesem Denken ist, dass es Gott auch nicht ernst nimmt. Dass es nicht wirklich das widerspiegelt, was die Bibel uns sagt. Denn ganz im Gegenteil zu dem, was wir oft denken, dass unser Leben erfolgreich wird, ja, dass wir heil werden, dass es uns gut geht, verspricht die Bibel uns was ganz anderes. Ich lese mal aus 1. Petrus 2, Vers 20. Da steht: Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, dann ist das Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er, der keine Sünde getan hat und auch kein Trug war in seinem Mund, der geschmäht wurde und nicht wieder zurückschmähte, der litt und nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der Petrusbrief ist krass. Ja, Petrus schreibt, es ist Gnade, wenn ihr Leid ertragt. Es ist Gnade, dem nachzufolgen, der für uns gelitten hat, der den Weg des Leidens ging und sich dem übergab, ja, der gerecht richtet, nämlich Gott, der den Weg des Leidens ging, um die zu retten, die verloren sind. Und wir, wenn du Gott ernst nimmst, wenn du Jesus ernst nimmst und ihm nachfolgst, dann bist du zu einem Leben berufen, was ihn imitiert, ja, was ihm wirklich folgt. Und du bist dazu berufen, dein Leben hinzugeben. Weil der Preis für die Rettung einer verlorenen Welt ist immer noch Leid und Schmerz, Unsicherheit und Verachtung. Und es wird auch so bleiben. Und wenn du glaubst, Gott schuldet dir irgendwas, ja, für deine Treue und deinen Einsatz, Gott müsste dir was geben, dann ist das Problem, dass du jetzt schon erwartest, was Gott dir in Ewigkeit schenken will. Ja, dass du jetzt schon denkst, du bekommst jetzt auf dieser Welt das, wo Gott sagt, warte noch ein kleines Stück Geduld noch, ich werde dir das geben, aber nicht jetzt. Es geht weiter in dem Text, ja, zum Glück, weil es geht so weiter, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Also ich bin wieder in Malachi, ja, Malachi 3, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf, er hörte auf sie. Also es gibt sie noch, es gibt die im Volk, die zu Gott halten, die ihm ganz vertrauen, die ihr Herz nicht verloren haben, ja, die bei Schwierigkeiten nicht mit Anklage Gott gegenüber reagieren, sondern die seine Nähe suchen. Beziehung kann nur dann entstehen, wenn wir die Nähe suchen, wenn wir nicht anklagen. Und das Gute ist, Gott kennt sie ganz genau. Und er sagt, euer Einsatz ist nicht vergessen. Es geht weiter. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott verspricht uns, dass der Tag kommt, an dem der Unterschied klar wird zwischen dem, der gerecht ist, der Gott vertraut, und den Frevlern, wie sie hier genannt werden. Wie wird dieser Tag sein? Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, wie Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Was bringt es Gott zu dienen? Was bringt es ihm treu zu sein? Wenn wir ehrlich sind, menschlich gesehen, ja, irdisch betrachtet, nicht immer sehr viel. Ja, ich habe vor kurzem, da musste ich dann denken, bei Hornbach geklaut. Ja, wir haben so eingekauft und ich habe 3 solche Ösen gebraucht. Weil der Einkaufswagen gerade nicht da war, habe ich die in die Tasche gesteckt. Ja, dann später in die Tasche gegriffen und draußen schon bei Hornbach, ja, bei Porta waren wir da, habe ich gemerkt, oh, Hornbach beklaut. Ja, dann gehen die Gedanken los. Ja, was bringt es, nochmal zurückzugehen? Hornbach, ja, diese Riesenkette wird es nicht groß stören. Ja, ich habe 5 Euro gespart, coole Sache. So würde man vielleicht menschlich denken. Was bringt das, nochmal hinzugehen? Muss ich das tun? Ja? Oder was bringt das, ein anderes Thema, ja, was bringt das, mich zu zügeln? Ja, als Mann, was bringt das, nicht ja, schön Frauen zum Beispiel hinterher zu gucken? Ja, ist doch schön zu sehen. Was bringt das, nicht in Tagträumereien zu versinken und in Schwärmereien? Was bringt das denn, meine Gedanken reinzuhalten? Menschlich gesehen nichts. Ja, irdisch gesehen nichts. Es merkt doch niemand. Doch ich weiß, ja, ich weiß. Und deshalb bin ich auch nochmal rein bei Hornbach. Ich weiß, dass Gott gibt. Ich weiß, dass Gott gibt, der mich sieht, ja, und der mich kennt. Und ich will nicht Menschen gefallen. Ich will nicht einen Vorteil für mich rausschlagen. Ich will ihm gefallen. Ja, ich will ihm Ehre machen. Und ich glaube, Gottes Furcht zeigt sich genau dann, wenn es niemand sieht, wie du dann handelst. Und eins ist sicher, und das verspricht Gott ja in diesem Text, es kommt der Tag, an dem Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Denn der Herr der Herrscher, ja, dieser mächtige Gott, ist auch Richter. Er ist der, der am letzten Tag der Weltgeschichte der sein wird, vor dem sich jeder verantworten muss. Vor dem jeder erscheinen muss, so steht es in dem Text. Und für die einen wird es ein furchtbarer Tag sein. Ja, ein Tag, wo sie sehen, alle meine Taten, alle meine menschlichen Vorteile, die ich rausgeschlagen habe, die vergehen einfach vor Gott, der gerecht ist. Ja, meine Taten können nicht bestehen. Mein Leben war auf Sand gebaut. Und in dem Text steht, wie Feuer wird der Tag des Herrn sein und es bleibt nichts von dem Gottlosen übrig. Aber für die, die Gott von Herzen gedient haben, die ihm treu gewesen sind, die ihm vertraut haben, für die hat er ein Versprechen. Und er schreibt in Vers 20, durch Malachi sagt er das, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Der Tag des Herrn wird für diese Menschen ein Freudentag sein. Ja, es wird ein Tag sein, dieser Vergleich, den finde ich so schön, wie ein neuer Morgen. Ja, wie ein neuer Morgen nach langer Dunkelheit und die Sonne geht auf und man sieht all das, wofür ich gelebt habe, all das, wofür ich mich eingesetzt habe, was vielleicht niemand gesehen hat, all der Dienst war nicht umsonst. Und wenn du in deinem Herzen Jesus nachfolgst, ja, und ihm dein Leben gibst, dann wird dein Leben nicht einfacher. Jesus hat es nie gesagt, er hat gesagt, ihr seid wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Es wird Leid, es wird Trauer kommen, aber das Versprechen zählt. Es kommt der Tag, an dem Heilung kommen wird. Ja, an dem alle Angst und alle Trauer und jede Träne abgewischt werden wird von Gott selbst. Und der Tag, an dem wir erkennen, es war nicht umsonst. Und ja, der Text endet vielleicht ein bisschen lustig für uns. Ich möchte es trotzdem lesen. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Ja, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Auch wenn wir dieses Bild der Mastkälber vielleicht nicht so verstehen, ja, es geht um Freude, es geht um Kraft, es geht um Lebensfreude, ja, neue Kraft. Und der Gottlose, an den wird man gar nicht mehr denken. Ja, der wird wie zertretener Staub sein, einfach bedeutungslos, wertlos. Und vielleicht entdeckst du dich manchmal, das ist der Abschluss, bei den ähnlichen Gedanken. Was bringt es mir, Gott zu dienen? Ich reibe mich auf für ihn. Ja, ich gebe alles. Was bringt es mir? Wann kommt endlich mal was zurück? Und ich gebe dir den Tipp, den Malachi auch dem Volk gegeben hat. Schau in die Zukunft. Ja, schau in die Vergangenheit, erkenne Gottes Liebe, aber schau auch in die Zukunft. Denn Gott vergisst nicht, was wir tun. Und der Lohn wird kommen. Noch nicht jetzt, aber er wird kommen. Gerechtigkeit wird hergestellt werden. Und ja, das passt vielleicht gut dazu. Ich möchte zum Abschluss einen Ausschnitt aus einem Psalm lesen, der das genau widerspiegelt. Psalm 73, ich lade euch ein, da einfach zuzuhören, wie der Asaf das erlebt hat. Ja, er hatte genau dieselben Gedanken. Und er schreibt, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätte ich gewankt, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt sind sie. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Siehe, dies sind Gottlose, immer sorglos erwerben sie ihr Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in dein Heiligtum, Gott. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschung fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen all deine Taten. Amen.